Ja, das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir im Team arbeiten, weil nur so können wir ja eine gute Qualität leisten. Es gibt, das muss alles Hand in Hand gehen, das sind alles erfahrene Kräfte und der eine profitiert vom anderen und wir wollen ja letztendlich alle das Gleiche, nämlich den Patienten retten als allererstes Mal und dann wollen wir, dass es dem Patienten auch gut geht.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.
Folge 77, Kampf um jede Sekunde. Der Alltag im Schockraum mit Dr. Michaela Wilhelmi.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Björn Steiger Stiftung mit dem Titel Lebensretter. Und ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast zu haben, Frau Dr. Michaela Wilhelmi. Sie ist Oberärztin der Klinik für Unfallchirurgie im Bereichsleitung der Intensivstation an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und man leitet dort einen Bereich, der natürlich zu tun hat mit sehr vielen Menschen, die schwerste Verletzungen haben, hat also eine großartige Aufgabe dort. Und ich freue mich, mit ihr heute zu sprechen über ihre Arbeit, über das, was sie in die Medizin gebracht hat und was die Herausforderungen sind in einem so verantwortungsvollen Job. Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Wilhelmi.
Ja. Auch ein Hallo von mir. Vielen herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann heute.
Wir freuen uns auch und fangen wir ganz vorne an. Können Sie sich noch daran erinnern, wann und wie Sie zum ersten Mal den Wunsch hatten, Ärztin zu werden und Medizin zu studieren?
Ja, das weiß ich natürlich noch ganz genau. Ehrlich gesagt, seitdem ich 3 Jahre alt bin, habe ich immer gesagt, ich möchte Chirurgin werden.
Das 3 Jahre?
3 Jahre, genau. Und dann habe ich natürlich auch schon als Kind Arztkoffer bekommen, habe immer Arztspiele gemacht, habe eigentlich nur davon gesprochen. Und das Interessante war, das hat sich also durch die gesamte Jugend hindurchgezogen wie ein roter Faden. Es war ganz klar, ich werde Chirurgin. Ich hatte gar kein Vorbild oder irgendetwas. Auch in meiner Familie gab es keine Ärzte, zumindest nicht in der näheren Familie. Das wurde mir irgendwie in die Waagschale gelegt. Und von dem her habe ich das durchgezogen und das war eigentlich ganz gut, weil wenn ich so sehe, wie schwierig das heute ist für unsere Jugend, sich zu entscheiden, welchen Studiengang sie nehmen, das gab es bei mir nie, sondern es war klar, ich will Medizin machen. Dazu muss ich jetzt aber sagen, bin ich trotzdem in der Schule ein bisschen viel im Stall gewesen und unterwegs gewesen, so dass ich nur so ein mittleres Abitur gemacht habe.
Im Stall als Reiterin oder?
Ja, als Reiterin, genau. Ja, ich bin damals sehr erfolgreich springen geritten und das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, also auch richtig im Leistungssport unterwegs gewesen, so dass ich halt kein 1,0 Abitur gemacht habe, sondern ein normales und auch damals schon hat man damit keinen Studienplatz bekommen. Und da habe ich mich dazu entschieden, erst eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen und habe dann allerdings nach Wartezeit, nach 1,5 Jahren schon einen Studienplatz gehabt, habe ich aber nicht angenommen, denn ich fand, wenn man so eine Ausbildung beginnt, dann beendet man es auch und das hat mir wahnsinnig viel gebracht für meine spätere Laufbahn, wie man sich vorstellen kann. Ich habe in dieser Krankenschwester-Ausbildung, wird man ja auf mehreren Stationen eingesetzt, im Prinzip alle Krankheiten schon einmal gesehen und auch gesehen, wie die Menschen damit umgehen. Und dann hatte ich dieses große Glück im Studium zu lernen, warum diese Krankheit entstanden ist und wie ich sie therapieren kann. Also hatte ich natürlich eine ganz andere Basis als die anderen Medizinstudenten. Und das hat mir besonders wirklich viel, viel, viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein ganz tolles Lernen. Die anderen lernen halt ein Krankheitsbild. Das haben die noch nie gesehen. Und ich habe das immer alles vor Augen gehabt und dann hat man einen ganz anderen Background. Das hat mir sehr viel gebracht.
Jetzt ist das natürlich ein Weg, überhaupt Ärztin zu werden. Aber vielleicht machen wir da mal weiter. Also Sie haben dann die Ausbildung beendet, aber dann war Ihnen klar, okay, jetzt soll es auch ein Studium sein.
Ja, das war von Anfang an klar. Nur wie gesagt, damals hat man eben keinen Studienplatz bekommen. Und ich hatte dann sofort einen Platz in Berlin, habe da dann Medizin studiert und ja, dann letztendlich in Hannover meinen Abschluss gemacht, bin dann noch nach Hannover gewechselt und seitdem an der Medizinischen Hochschule seit 1997 als Ärztin tätig.
Die ja eine herausragende Stellung hat in Deutschland als medizinische Hochschule, aber das ist ja, es gibt so ein paar Kliniken in Deutschland, die haben so einen für sich stehenden Begriff und die medizinische Hochschule gehört sicherlich dazu. Jetzt sind Sie da ja im Bereich der Intensivmedizin tätig. Es ist ja schon mal ein Schritt zu sagen, ich werde nicht einfach Ärztin, sondern Chirurgin. Aber es ist noch ein ganz besonderer Schritt in die Intensivmedizin. Und was hat Sie dahin gebracht?
Es war eigentlich notgedrungen, weil ich habe gestartet in der Herzchirurgie und da war ich für 11 Jahre, habe da meinen Facharzt für Allgemeinchirurgie gemacht und letztendlich auch fast den Facharzt für Herzchirurgie. Das Ganze war nicht ganz so einfach, weil ich in der Zwischenzeit 2 kleine Kinder bekommen habe und letztendlich dann als Oberärztin in der Herzchirurgie tätig sein wollte. Und aber auch zeitgleich in Teilzeit arbeiten wollte, weil ich gesagt habe, ich habe 2 kleine Kinder und nachmittags möchte ich mich um meine Kinder kümmern. Und das war zu der Zeit definitiv nicht denkbar, in der Chirurgie als im Teilzeitmodell zu arbeiten. Mit der Idee, dass wenn irgendwas passiert, wenn man einen Patienten operiert als Beispiel und abends Patienten blutet, der Patient nach, dann muss man selber wieder kommen und diese Revision machen. Das wollte der damalige Chef so und somit konnte ich keine Oberärztin werden. Und dann tat sich diese Nische auf, dass gerade in der Unfallchirurgie die Leitung für die Intensivstation gesucht wurde. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, gerade in der Herzchirurgie macht man ja sehr viel Intensivmedizin, Transplantation und so weiter. Das habe ich ja alles gemacht. Das wäre vielleicht eine tolle Idee. Und dann habe ich mir das angeguckt und der Chef hat mir ab sofort eine Teilzeitstelle, nämlich von 7:15 bis 14 Uhr angeboten. Und das war für mich fantastisch, der Familie auch gerecht zu werden und trotzdem eine leitende Position zu übernehmen. Und so bin ich in die Intensivmedizin gerutscht.
Das sind ja große Herausforderungen immer noch für Frauen auch. Klar hat sich viel verändert, viel verbessert. Männer übernehmen mehr Aufgaben, es gibt mehr Teilzeitmodelle, aber jemand, der wirklich Karriere machen will, vor dieser Herausforderung steht, der hat, und das haben Sie sehr gut beschrieben, stand immer vor diesen Herausforderungen, wie bringe ich Familie und meine Ambitionen zusammen. Oftmals muss man dann Abstriche machen oder sich einen Weg suchen und großartig, dass Sie diesen Weg da gefunden haben. Ist das heute besser? Ich meine jetzt gar nicht Ihr konkretes Umfeld, weil das wäre vielleicht auch ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, aber so allgemein Ihr Blick darauf, auf Frauen, die Ärztinnen werden, Chirurginnen werden wollen oder auch in die Notfallmedizin gehen, das sind ja immer noch, denke ich mir, und auch von Gesprächen, sehr hohe zeitliche Belastungen, von den emotionalen und fachlichen gar nicht zu reden. Aber nehmen wir mal allein die zeitliche Belastung, ist das besser geworden, was die Betreuung angeht und die Möglichkeiten in allgemeiner Form? Ich will ja gar nicht die medizinische Hochschule hier irgendwie besonders herausheben, sondern in allgemeiner Form.
Also ich finde, dass es besser geworden ist, weil eben immer mehr Teilzeitmodelle angeboten werden. Das liegt aber auch ganz einfach daran, dass wir ja im Prinzip 75% weibliche Studentinnen haben und die sollen ja auch alle irgendwann Kinder kriegen. Und wenn wir nicht umdenken, dann wird das mit dem Ärztemangel noch schlechter werden und deswegen gibt es mehr Teilzeitmodelle, weil umgedacht wurde. Dann gibt es tolle Programme an den ganzen Hochschulen, auch bei uns, die hauptsächlich wirklich nur Frauen fördern, gerade was Wissenschaft angeht, Mentoren, Programme, die extra dafür ausgelegt sind, schon ganz junge Ärztinnen zu unterstützen, wie sie das am besten hinkriegen mit Kinder und Forschung und Karriere. Das ist auf alle Fälle besser geworden.
75% derjenigen, die Medizin studieren, sind weiblich. Ist das so?
Das ist korrekt.
Das ist Wahnsinn. Und man denkt ja, in der Tiermedizin ist das ja bekanntlich, gibt es auch einen sehr hohen Frauenanteil. Aber woran liegt das?
Ich glaube, ich bin nach wie vor mit diesem Zulassungsverfahren zum Studium immer so mitteleinverstanden, weil die Mädels sind halt letztendlich fleißiger in der Schule als die Jungs, das ist so. Und die machen eher ein 1,0 oder 0,9 Abitur wie die Jungs, weil die einfach meistens in der Reife etwas hinterher sind. Das soll jetzt auf gar keinen Fall natürlich negativ klingen. Deswegen fangen mehr Mädchen an, aber letztendlich hören auch mehr Mädchen auf, weil die am Ende dann feststellen, mein Gott, also dieser Beruf mit Familie und Karriere, dem kann ich gar nicht gerecht werden. Und das ist das Traurige daran. Deswegen musste ich lachen, als mein alter Chef gesagt hat, er wünscht sich eigentlich eine Männerquote im Medizinstudium, also dass Hälfte-Hälfte angenommen werden. Also sollte man da eben doch auch das Ganze nochmal überdenken. Und ich finde ja immer, ganz wichtig wäre doch letztendlich zu sagen, warum machen wir nicht ein halbes Jahr in der Klinik ein Praktikum, nicht 3 Monate Pflegepraktikum, sondern ein halbes Jahr. Das wird dann bewertet. Dann kann jeder auch schon mal einschätzen, ist das überhaupt wirklich das, was ich möchte? Und dann kann man das gegebenenfalls mit der Abiturnote halbieren als Beispiel. Ich glaube, das wäre vielleicht ein besseres Verfahren.
Reden wir einmal über Ihren Alltag in der Intensivmedizin. Wie sieht so ein Tag aus?
Wir starten um 7 Uhr. Dann machen wir die Übergabe von der Nacht zu uns, zu dem Tagdienst, zu mir als Oberärztin und besprechen alle Patienten einmal, wie es denen ergangen ist über die Nacht, ob sich
wir
das
haben
verändert
jetzt, wir
hat.
Haben jetzt, wir haben jetzt ein kleines Störgeräusch, so seit einer Minute.
Ja. Das ist der Hubschrauber, der gerade landet. Entschuldigung.
Ach, der Hubschrauber.
Das kann
okay.
ich nicht ändern. Die Fenster sind zu. Ich hoffe, es ist gleich ruhig.
Ja, okay. Nee, das ist ja gut zu wissen. Der Hubschrauber, der natürlich auch in der Medizinischen Hochschule Hannover landet und startet. Wie oft am Tag im Durchschnitt? Gibt natürlich deutlich mehr solche Tage.
30 bis 40 Mal, würde ich sagen.
30 bis 40 Mal? Hm. Ist es ein Hubschrauber oder haben Sie da zwei?
Wir haben einen Hubschrauber. Unser eigener. Aber es landen natürlich ganz viele andere auch.
Die Luftrettung wurde ja gegründet von der Björn Steiger Stiftung. Der Vater des jetzigen Präsidenten, Herr Siegfried Steiger, so hieß er, hat sogar sein Eigenheim damals verpfändet oder Geld darauf aufgenommen, ich glaube eine große Hypothek, um diesen Rettungshubschrauber finanzieren zu können. Und so kam dann die Luftrettung vor 40 Jahren etwa in Gang. Und es ist großartig zu sehen, was daraus geworden ist, auch an vielen Orten, auch bei
Absolut.
Ihnen. Aber wir sprachen über Ihren Tag, also um 7 Uhr geht's los.
Genau, und dann planen wir, wer kann auf Normalstation verlegt werden. Vielleicht sage ich nochmal ganz kurz was zu unserer Station. Wir
ja.
haben 8 Betten, was natürlich eine sehr kleine Station ist, aber eben nur Traumapatienten. Also entweder nach schweren Verkehrsunfall oder nach großen Operationen. Und das Besondere dann ist, dass wir ein sehr kleines Team sind und sehr gut kennen, aber da werde ich später nochmal drauf eingehen. Und dann besprechen wir, welcher Patient kann auf die Normalstation verlegt werden, weil aus dem OP auch, sagen wir mal, 2 Patienten angemeldet werden, wo man weiß, das ist eine große Wirbelsäulenoperation, die dauert 6 Stunden und danach braucht der Patient ein Intensivbett. Dann gehen wir alle zur Frühbesprechung von 7:30 bis kurz vor 8:30 und dann werden die Assistenzärzte, die werden dann auf die Patienten losgelassen, so gesehen, dass sie die dann untersuchen müssen, sich selber Gedanken machen, was habe ich für ein Therapieziel mit diesem Patienten, was hat sich verändert, was sagt mein Untersuchungsbefund und anschließend machen wir eine große Visite, so gegen 10 Uhr gehe ich mit den Assistenzärzten durch. Ganz oft sind auch viele Studenten dabei und dann machen wir immer eine große Lehrvisite daraus. Man kann natürlich sehr, sehr viel erklären und dann kümmern wir uns um den Therapieplan. Die Pflegekraft steht am Bett, das ist das Wichtigste. Die stehen 8 Stunden am Bett. Wir kommen immer nur sporadisch, hüpfen von Patient zu Patient und deswegen sind die Informationen der Pflegekraft enorm wichtig für unser weiteres Vorgehen und wir wollen eben auch wissen, wie geht's den Patienten. Und dann besprechen wir zusammen unser Therapieziel, machen den Therapieplan, untersuchen den Patienten, machen Ultraschall, all diese Dinge. Und wenn wir dann mit unseren 8 Patienten durch sind, ist es dann meist auch schon 12:30 und dann muss man natürlich auch dokumentieren, Briefe schreiben, Entlassungen vorbereiten, Transporte vorbereiten. Dann machen wir zum Beispiel auch große Transporte mit beatmeten Patienten ins CT. Wir müssen gucken, zum Beispiel nach Hirnblutung. Wie sieht diese Blutung aus? Ist es mehr, ist es weniger geworden? Dann machen wir Interventionen, zentralvenöse Katheter, alles über den Tag verteilt. Und ja, um 4 Uhr werden die Assistenten wieder abgelöst. Und ich gehe dann, wenn es gut läuft, nach Hause. Und dann kommt der Nachtdienst. Und ja, so sieht so ein Alltag aus.
Wie definieren Sie Trauma in diesem Zusammenhang? Was ist ein Traumapatient?
Traumapatient ist ein Patient entweder nach schweren Verkehrsunfall oder Sturz aus großer Höhe. jedenfalls immer mit einer Mehrfachverletzung oder mit einer sehr schwerwiegenden Verletzung, Knochenbrüche, schweres Thoraxtrauma, Rippenserienfrakturen, Organverletzungen, Schädelhirntrauma. Das ist ein Traumapatient, genau, ein Post-op-Patient eben nach großen Eingriffen.
Jetzt machen Sie einen sehr gefassten, sehr klaren Eindruck. Jemand, der wie ich nicht in der Medizin arbeitet oder auch da zu Hause ist, also im täglichen Leben, sondern der natürlich Kontakt hat zu vielen Medizinern, auch durch diesen Job, aber fragt sich natürlich auch, was ich mich bei allen herausragenden Medizinerinnen und Medizinern frage, was sind die besonders belastenden Momente an einem solchen doch sehr harten Job in der Intensivmedizin und wie geht man damit um? Wie gehen Sie damit um?
Ja, also es gibt viele belastende Momente. Ich kann ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel gerade in unserer Gesellschaft jetzt, es werden immer ältere Patienten. Es kommt eine alte Dame, die im Altersheim gestürzt ist, hat einen Knochenbruch, den operieren will. Sie ist 93, dement. Und während der Operation kommt es zu Komplikationen. Sie bekommt einen Herzinfarkt und ist letztendlich, halten wir sie künstlich am Leben auf der Intensivstation. Sie ist beatmet. Wir geben Medikamente, damit sie Blutdruck hat, damit das Herz unterstützt wird. Wir müssen dann natürlich Kontakt mit den Betreuern oder Angehörigen aufnehmen und die möchten keine Entscheidung treffen und sagen, nein, erstmal alles machen und nochmal warten und so. Das ist für uns sehr belastend, weil wir am Ende wissen, das ist eine Quälerei für den Patienten. Das würde ich sagen, ist heutzutage wird das halt immer mehr, weil in unserer Gesellschaft der Tod keine Rolle mehr spielt oder so ein bisschen abgedrängt wurde, was sehr schade ist. Und viele Menschen befassen sich nicht damit und wollen auch die Entscheidung natürlich nicht treffen. Und das ist das eine. Das andere Belastende ist genau umgekehrt. Wir haben einen jungen Menschen, der unschuldig verletzt wurde, ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat, zum Organspender wird. Diese Gespräche mit den Angehörigen, mit den Eltern zu führen, mit den Geschwistern, finde ich eine der schlimmsten überhaupt in meiner gesamten Karriere, weil das einfach extremst belastend ist für alle, für das gesamte Team. Und was gibt uns Kraft? Es gibt uns Kraft, dass wir ganz, ganz, ganz viel Rückmeldung kriegen von Patienten, die uns zum Beispiel nach einem Jahr besuchen, die 4 Monate bei uns gelegen haben, die wir in die Neurorea verlegen. Und die kommen dann und laufen, sind kognitiv wieder einigermaßen gut unterwegs, können ihr Leben meistern und bedanken sich, bringen uns Obstkörbe mit und das ist das Schönste. Ich habe hier gerade zufällig heute Morgen hier eine Karte liegen sehen, dachte ich, ach Mensch, wenn es reinpasst, könnte ich die eigentlich mal vorlesen.
Ja, gerne.
Weil das ist das, was uns Kraft, was uns Kraft gibt, ja. Liebe Station 73, ich möchte mich herzlich bei Ihnen allen bedanken. Am Ostersonntag waren Sie für mich und meine Angehörigen da. Sie gaben uns Stärke und Zuversicht in Momenten, in denen wir beides kaum finden konnten. Auch im Anschluss hatten Sie ein offenes Ohr oder eine starke Schulter. Dafür möchte ich Ihnen meinen tiefen Dank aussprechen. Danke für alles, was Sie tun, in tiefer Verbundenheit, Ihre so und so. Ja, und diese Karten hängen mehrfach eben bei uns vorne. Kriege ich jetzt schon Gänsehaut, einfach weil mich das selber so freut. Ja, und das gibt uns Kraft, uns allen hier immer weiterzumachen.
Und wenn wir nochmal auf die alte Dame zurückkommen, dann sind Sie natürlich auch für Lebenserhalt so gut und solange es geht, wissen aber natürlich auch um die Qual und um die Nichtaussicht einer möglichen Verbesserung und deswegen sagen Sie das, was ist und würden sich eine entsprechende Wahrheit dann auch wünschen. Das ist sehr nachvollziehbar. Ja, und das ist ein schönes Beispiel. Ich hatte selber letztens eine Begegnung bei einer Schulveranstaltung und da war ich Gast und die Schülerinnen und Schüler stellten Projekte vor. Da war ein Mädchen, das hatte tatsächlich ein Buch geschrieben über auch ein Trauma, das sie erlitten hatte. Sie war bei einer Freundin und war auf eine Mauer geklettert. Ein Mädchen war so 14, 15 Jahre alt und aus 5 Meter Höhe auf den Kopf gefallen. Es war lange nicht klar, ob sie überleben würde. Es war auch alles offen. Sie hat dann schwerste neurologische Schäden davongetragen, aber hat sich dann auch mit Hilfe der Ärztinnen und Ärzten, wie sie es sind, eben zurückgekämpft und hatte natürlich noch Einschränkungen, konnte nicht mehr rennen, aber schon wieder gehen. Also insofern hat sie einen enormen Fortschritt gemacht und hofft natürlich, diesen Weg weiterzugehen. Und auch sie war sehr dankbar für die ärztliche Unterstützung, die sie da erfahren hat, so wie sie es gerade eben auch vorgelesen haben. Das war auch wirklich bewegend. Jetzt haben Sie beschrieben, Frau Dr. Wilhelmi, dass Sie ja auch selber eine Krankenschwesterausbildung gemacht haben, sehr auch im intensiven Dialog stehen mit den Pflegerinnen und Pflegern in ihrer Abteilung, die ja, wenn ich es richtig verstanden habe, 24/7 am Bett sind und da auch wacht halten. Wie wichtig ist überhaupt dieser Austausch innerhalb der Ärzteschaft mit Pflegerinnen und Pflegern, Rettungsdienst und allen, mit denen Sie da täglich zu tun haben, in der sogenannten Rettungskette?
Ja, das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir im Team arbeiten, weil nur so können wir ja eine gute Qualität leisten. Es gibt, das muss alles Hand in Hand gehen, das sind alles erfahrene Kräfte und der eine profitiert vom anderen und wir wollen ja letztendlich alle das Gleiche, nämlich den Patienten retten als allererstes Mal und dann wollen wir, dass es dem Patienten auch gut geht. Und bei uns gerade auf der Intensivstation, wenn ein Patient, der zum Beispiel im Blutungsschock kommt, weil er so schwer verletzt ist, dass er blutet, dann stehen wir zu acht an einem Bett und kämpfen 2 Stunden, dass dieser Patient überlebt. Und da passt jeder Handgriff und einer hat quasi den Hut auf und muss delegieren und die Ruhe bewahren und alle arbeiten mit. Das gibt allen Kraft, das gibt allen Sicherheit, vor allem die erfahrenen Pflegekräfte. Ich kann auch immer nur sagen, ganz oft ist es so, wir haben so alt erfahrene Pflegekräfte, wenn manchmal weiß ich nicht mehr weiter und dann gehe ich hin und sage, du komm doch mal bitte mit. Hast du noch irgendeine Idee? Ich weiß es nicht, kann sich an irgendwas erinnern. Was könnte man denn noch machen? Also das ist richtig ein ganz normales Miteinander, jeder auf dem gleichen Level, weil jeder seine Erfahrung einfach hat und sein Wissen und das ergänzt sich hervorragend. Und unser Team ist natürlich toll, weil wir so eine kleine Station sind. Wir gehen zusammen feiern oder auch zum Beispiel, wenn am Morgen einer kommt und dann sagt man, Mensch, sag mal, du siehst heute nicht gut aus, was ist denn los? Komm, wir setzen uns mal hin, trinken Kaffee zusammen. Also besser kann man es eigentlich nicht leben, so wie es jetzt zum Beispiel bei uns ist. Und daran sieht man, glaube ich, auch, wie wichtig das Team ist. Und wir freuen uns eben alle unglaublich, wenn die Patienten uns besuchen oder wenn wir einen Patienten zusammen gerettet haben. Das schweißt ja unglaublich zusammen.
Jetzt sind Sie ja, haben begonnen in der Herzchirurgie, auch eine großartiges Feld in der Medizin, haben intensiven Einblick seit Jahrzehnten, muss man sagen, in die Intensivmedizin. Was hat sich in den letzten Jahren, man kann sogar sagen Jahrzehnten, verändert?
Vieles. Erstens, aufgrund der Forschung haben wir natürlich viel, viel, viel mehr Wissen und mittlerweile auch unser Therapieregime daran angepasst. Wir arbeiten viel mehr zum Beispiel mit Biomarkern, die uns voraussagen können, welche Organe gegebenenfalls ins Organversagen gehen. Dann ein ganz anderer wichtiger Punkt ist natürlich die Digitalisierung oder die elektronische Patientenakte. Das, glaube ich, war eigentlich das Wichtigste, weil das wahnsinnig viel Arbeit genommen hat. Wir haben ja früher alles aufgeschrieben. Das waren ja Tonnen an Papier, wo alles drauf stand. Mittlerweile ist alles online. Es ist alles auf dem Computer. Und jeder gibt alles auf dem Computer ein. Es erleichtert die Arbeit. Man übersieht weniger. Es passieren viel weniger Fehler. Dann ist es viel einfacher, an Daten heranzukommen, weil ja jetzt letztendlich alles auf einem Rechner vorhanden ist. Das heißt, wir können bessere Studien machen und bessere Daten generieren. Das ist das Positive. Nach wie vor negativ Personalmangel, gerade in der Intensivmedizin. Wir haben eigentlich 8 Betten und haben seit 1,5 Jahren nur noch 6 Betten aufgrund des Pflegepersonalstandes, der eben schlechter geworden ist. Und das zieht sich ja durch alle Intensivstationen in ganz Deutschland so durch, was natürlich sehr traurig ist. Aber es ist halt so. Und leider finde ich es extrem schwierig, die jungen Leute noch zu motivieren, diesen tollen Beruf auszuüben.
Wo kommt der Nachwuchs her? Wer entscheidet sich dann trotzdem dafür?
Es sind bei uns natürlich, wir haben Krankenpflegeschule ja selber eine. Und da, wenn die jungen Leute zu uns kommen auf die Station, dann wollen die auch glücklicherweise bei uns bleiben oder nach der Ausbildung zu uns kommen, gerade weil wir eben ein tolles Team sind. Das ist so die einzige Möglichkeit, die man hat, eben Pflegepersonal zu akquirieren. Natürlich geht unsere Pflege auch, es gibt ja Messen und Zukunftsmessen und so weiter, sind sie schon sehr aktiv, um für diesen tollen Beruf zu werben.
Wir haben ein bisschen gesprochen über die Anfänge, auch ganz speziell als Frau in der Intensivmedizin oder in der sehr, sehr aufwendigen Medizin wie der Herzchirurgie. Hat sich die Rolle der Ärztinnen in den vergangenen Jahren verändert, Jahrzehnten?
Ja, also die Ärztinnen sind auf alle Fälle sichtbarer geworden, weil es eben auch mehr geworden sind, weil wir eben auch besser unterstützt werden, auch wissenschaftlich mit diesen Programmen, was ich vorhin genannt habe. Und ich glaube, das Selbstbewusstsein der Frau wurde einfach mehr gestärkt in den letzten Jahren, was natürlich gut war. Und wir haben eine bessere Kinderbetreuung, was ermöglicht, eben mehr Karriere zu machen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man einfach an sich selber glauben muss und sagen muss, wieso soll ich jetzt schlechter sein als ein Mann? Also ich bin immer so genauso vorgegangen und man muss natürlich durch Leistung überzeugen, aber das muss der Mann auch. Da gibt es, glaube ich, keinen Unterschied. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich war, nicht in die Opferrolle zu gehen. Das machen einige Frauen, die dann sagen, ja, jetzt wurde man mal blöd angeredet. Das passiert dem Mann auch. Aber dann darf man nicht sagen, ich wurde jetzt natürlich blöd angemacht, weil ich das und das falsch gemacht habe, weil ich eine Frau bin. Das ist eben falsch. Man darf es auf gar keinen Fall persönlich nehmen und immer höflich, respektvoll miteinander umgehen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz guter Weg, den man gehen kann.
Ja, das ist, glaube ich, eine Gratwanderung, nicht? Weil man natürlich immer unterstellt, glaube ich, man sagt ja auch, Frauen müssen immer noch besser sein, um in adäquate Positionen zu kommen als Männer und auch in der Medizin. Natürlich hat es wahrscheinlich auch mal Sprüche gegeben, die nicht so nett waren. Und dieses permanente, glaube auch, allen gerecht werden müssen. Also die Kinder hat man dann doch ja mehr im Blick vielleicht als der Mann gehabt. Möglicherweise ändert sich das jetzt oder hat sich schon geändert, aber ich glaube, das war jahrzehntelang so. Und dann gleichzeitig aber diese Anforderung zu haben, gerade in diesem Bereich auch der Intensivmedizin, wo man eben nicht immer um 4 Uhr abschließen kann und sagen kann, auf Wiedersehen, sondern auch mal da bleiben muss, das haben Sie sicherlich ja auch alles erlebt. Und ich kann mir vorstellen, dass es immer noch Herausforderungen sind, wo man sicherlich den Grat finden muss auch, ne, zwischen Selbstbehauptung und auch mal auf Durchzug schalten und zu denken, okay, das war jetzt mal ein Spruch, aber der war halt fachlich gemeint und galt nicht mehr als Geschlecht und sowas. Und ich denke, das ist trotzdem in den Jahrzehnten nie einfach gewesen. Was würden Sie denn jetzt jungen Frauen raten, die Ärztin werden wollen?
Ich würde immer sagen, in viele Fächer reinschnuppern und erstmal gucken, was ist man für ein Mensch, was ist man für ein Typ, welche Art von Medizin liegt einem, ist es das chirurgische Fach, ist es eher das internistische, ist es das anästhesiologische. Ganz wichtig ist, glaube ich, sich zu überlegen, will ich später mich vielleicht doch mal niederlassen, weil es einfach doch einfacher ist als Frau, wenn man Familie nebenher hat. Und dann müsste man sich schon ein spezielles Fach aussuchen, wie zum Beispiel Hals, Nasen, Ohren oder Augen, weil in der Herzchirurgie kann man sich nicht niederlassen. Trotzdem kann man da als Frau arbeiten und trotzdem kann man auch Familie haben. Ich glaube, dessen muss man sich nach einer gewissen Zeit schon bewusst sein, dass man in die richtige Richtung geht. Wobei, gutes Beispiel bin ich. Ich bin in der Herzchirurgie gestartet und in der Intensivmedizin gelandet und habe eine Familie, 2 Kinder, die jetzt mittlerweile erwachsen sind. Man kann dann auch switchen und sich eine Nische aussuchen. Anderer Rat ist immer, man kann immer hoch anfangen, sage ich. Also oft stellt sich ja auch die Frage, soll ich in die Universitätsklinik gehen oder soll ich lieber in ein kleineres Krankenhaus gehen? was gar kein Problem ist, immer in der Universitätsklinik anzufangen und dann zu sagen, ach nee, das ist mir einfach alles zu viel. Ich gehe lieber in ein kleineres Haus, ich möchte es ein bisschen entspannter haben, weil der Wechsel vom kleineren Haus in die Uniklinik, um Karriere zu machen, ist eben schwieriger. Umgekehrt ist es halt viel einfacher.
Als Sie begonnen haben, fällt mir gerade ein, ich glaube 1997 war das, vielleicht war es auch 2-3 Jahre vorher. Das war die Zeit, als Russland in Deutschland noch gelitten war, als der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl eine sehr enge Freundschaft hatte zum damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin. Und der wurde dann am offenen Herzen operiert und glaube, er traute seinen Ärzten nicht so ganz und sagte, naja, da habe ich doch noch lieber ein paar Ausländische dabei. Und dann fiel die Wahl eben auf ein Ärzteteam der Medizinischen Hochschule Hannover, die ihn damals mit betreut haben. Und das lief dann auch alles gut. Der Bruder eines früheren Freundes von mir war damals dabei, Wahlers, weiß ich noch, und natürlich der legendäre Professor, der Doyen der Herzchirurgen aus Hannover selbst. Also insofern war das herausragend. Und er wachte natürlich dann wieder auf, Boris Jelzin, und wurde dann zumindest am Herzen wieder ganz gesund. Was sehen Sie im Rückblick, worauf Sie besonders stolz sind?
Besonders stolz bin ich. Also erstmal, dass ich diese Karriere so geschafft habe mit meiner Familie zusammen. Und ich glaube, meine Familie ist nie zu kurz gekommen. Und ich bin wahnsinnig stolz auf meine beiden Kinder, weil die beide auch Ärzte werden wollen. Das macht mir natürlich besonders viel Freude. Und ich bin besonders stolz, dass ich mich auf meine alten Tage noch habilitiert habe, nämlich vor 2 Jahren, dass ich das noch hingekriegt habe, also nebenher noch viele Paper zu schreiben, Wissenschaft zu machen. Das hat mich sehr stolz gemacht.
Also Privatdozentin schon?
Genau.
Ja, super.
Und ich bin stolz, dass ich so ein wahnsinnig tolles Team hier habe und ich wirklich jeden Tag aufs Neue gerne zur Arbeit komme.
Eine Frage noch. Sie stammen, man hört es nicht, aber Sie stammen ursprünglich aus Bayern. Ich habe in Ihrem LinkedIn-Profil gesehen, dass das auch mit einer besonderen Biermarke zu tun hat. Aber Sie arbeiten seit vielen Jahren in Hannover. Das sind ja doch 2 unterschiedliche Kulturen. Wie fühlt es sich an für Sie als gebürtige und wahrscheinlich auch gelebte Bayern im Norden zu leben?
Ja, das war am Anfang gar nicht so einfach, gebe ich zu. Denn ich bin ein sehr geselliger Mensch und wie man auf meinem LinkedIn-Profil sieht, trinke ich auch sehr gerne mein Bier und vor allem natürlich auch gerne ein helles, ein bayerisches Bier, genau. Das es in Hannover lange nicht gab, aber jetzt mittlerweile gibt, das ist schon mal sehr schön.
Stimmt, ja.
Ja, genau. Und ich musste erst klarkommen mit dem norddeutschen Stil, aber ich finde Hannover sehr lebenswert. Man kann hier alles machen, man hat alles vor Ort. Ich sage immer, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fantastisch im Gegensatz zu anderen großen Städten. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, aber ich fahre sehr oft in die Berge zum Skifahren, zum Wandern und ich mache einmal im Jahr für alle Freunde immer ein großes Weißwurst-Frühstück mit gescheiter Musi und einem schönen Bier.
Dann freuen wir uns drauf, Frau Dr. Wilhelmi. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Dankeschön.
Ich danke auch.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.